SWR1 Baden-Württemberg. Best of Leute mit Nicole Köster.
Unser Jahresrückblick. Mit dabei gleich der Präsident des SC Freiburg und leidenschaftlicher Winzer Fritz Keller, Kabarettistin Gerburg Jahnke, die 20 Jahre eine Hälfte der Misfits war, jetzt mit einer ganzen Kabarettistinnengruppe tourt, und die Schriftstellerin Natascha Wodin. Sie erlebte eine dramatische Kindheit. Ihre Mutter nahm sich das Leben, als sie 10 war. Sie kam in ein Heim, floh, wurde obdachlos. Zu ihrem Freund wurde das Papier.
Ich habe alles aufgeschrieben, was ich gedacht und gefühlt habe und was ich erzählen wollte, ganz schlicht, was ich erzählen wollte. Ich hatte ja niemanden.
Ihre Eltern, sowjetische Zwangsarbeiter, in Fürth in Bayern wächst sie auf. Zuerst in Lagern für sogenannte Displaced Persons. Ihre Mutter nimmt sich das Leben, da ist Natascha Wodin 10. Sie kommt in ein katholisches Mädchenheim, flüchtet, wird obdachlos und hat größte Zweifel, ob es für sie überhaupt einen Platz im Leben gibt. Die Geschichte ihrer Mutter hat sie in Sie kam aus Mariupol aufgeschrieben und wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Im Juli hat Natascha Wodin über ihren Lebensweg in SWR1 Leute erzählt.
Naja, man kann sich das heute wahrscheinlich als jüngerer Mensch in Deutschland gar nicht vorstellen, was das für eine Atmosphäre war. Also man kennt die Stimmung gegen die Flüchtlinge heute. Das war damals gegen Russen. Also das kann man noch ein paar Mal verstärken. Ja, also es war wirklich schier lebensgefährlich, in Deutschland zu sein nach dem Krieg. Denn die Russen, also erstens mal wurde uns in der Schule erzählt, dass die Russen Deutschland überfallen haben. Das habe ich lange geglaubt. Mich haben erst die 68er aufgeklärt, dass das andersrum war. Das wurde so in der Schule gelehrt, dass die Russen die Deutschen überfallen haben. Und sie sind natürlich dann auch 45 ins Land gekommen. Sie haben natürlich auch einiges angerichtet. Sie haben den Deutschen ihr halbes Land weggenommen. Sie haben, so hat man uns erzählt, in der Schule kleine Kinder mit ihren Stiefeln zertreten. Sie haben Leuten mit glühenden Kohlen die Augen ausgebrannt und so weiter. Sie haben auch natürlich viele Frauen vergewaltigt. Also Russland war ein ganz paranoides Feindbild. Also die Bolschewiken, die Russen, das war, also was Schlimmeres konnte man nicht sein.
Wie haben Sie denn dann als junges Mädchen auch Freunde finden können?
Gar nicht. Ich hatte keine Freunde. Undenkbar. Also nein, kann ich mir gar nicht vorstellen, Freunde gehabt zu haben. Heute habe ich Freunde, aber damals nicht einen.
Konnten Sie ein Selbstbewusstsein entwickeln?
Nein, woher? Also ich war ja nur, also ich meine, ich hatte meine Mutter verloren. Ich hatte einen Vater, der nicht gerade ein guter Vater war. Ich habe nur Verachtung aus meiner Umwelt erlebt. Und naja, Sie kommen da schon auf den wunden Punkt. Also ich war wirklich eine sehr lange Zeit meines Lebens, ganz wird man das sowieso nie los, aber eine lange Zeit meines Lebens war ich wirklich sehr verhindert und behindert im Leben. Denn das haftete natürlich alles an mir, und das zu verarbeiten, dazu habe ich Jahrzehnte gebraucht.
Mochten Sie Menschen?
Ja, ich mochte Menschen. Komischerweise, ich mochte immer Menschen.
Und Sie sind dann zur Schriftstellerei gekommen. Gab es da irgendeinen Auslöser? Sie haben ja auch übersetzt vorher. Was war so der Weg?
Der Weg hat viel früher angefangen als beim Übersetzen. Der hat schon, ich weiß nicht genau, ob schon wirklich in meiner Kindheit oder frühen Jugend, das erinnere ich nicht. Das korrespondiert jetzt mit der Frage, die Sie mir eben gestellt haben, ob ich Freunde hatte. Mein einziger Freund war das Papier. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich gedacht und gefühlt habe und was ich erzählen wollte, ganz schlicht, was ich erzählen wollte. Ich hatte ja niemanden, um es zu erzählen.
Gerburg Jahnke war 20 Jahre lang eine Hälfte des Kabarett-Duos. Sie ist Regisseurin, Schauspielerin und Moderatorin. Seit 10 Jahren führt sie durch die Sendung Ladies Night, inzwischen auch im Ersten. Auf Tour geht sie auch wieder mit anderen Kabarettkolleginnen ab Februar. Dann in SWR1 Leute war sie Ende Juli zu Gast und erzählte von ihrem wichtigsten Instrument, der Stimme.
Ich hatte vor Jahren eine Stimmbandoperation und danach habe ich gedacht, oh, jetzt ist die Stimme weg. Ne? Und dann sagte mir, nachdem ich dann wieder auf die Straße durfte mit meinen Stimmen, und es ist mir genau das passiert, dass ich irgendwo stand und was eine Verkäuferin oder sowas fragte und neben mir eine Frau dann hochguckte und sagte, Frau Jahnke, ich habe Sie an der Stimme erkannt. Und da sind mir alle Steine vom Herzen gefallen, weil ich dachte, das...
Jetzt ist sie wieder da.
Da ist es wieder. Ja, das ist gut.
Mhm. Wir wollten sprechen über die Theaterproduktionen, die Sie auch machen. Denn viele kennen Sie aus dem Ersten, aus Ladies Night, aber Sie haben zum Beispiel viele Hausproduktionen im Ebertbad in Oberhausen.
Ja.
Aber natürlich auch woanders im Land, in Hamburg zum Beispiel. Was ist so, wenn Sie an Ihre Regiearbeit denken, welches Stück kommt Ihnen da als erstes in den Kopf?
Oh, das, sagen wir mal, das Schönste, was ich bis jetzt gemacht habe, war vor 12 Jahren oder 11 Jahren, ganz oder gar nicht. Das ist diese Full-Monty-Geschichte. Das sind diese 6 Arbeitslosen, die strippen, damit sie Geld verdienen. Und die jetzt alle keine Strip-Körper haben. Und das Stück haben wir in Oberhausen im Eberblatt gemacht mit 6 Darstellern, sehr unterschiedliche Jungs. Sehr unterschiedliche. Ja, es ist ein Männerstück. Auch sehr unterschiedliche Ärsche, also der Zustand des Körpers auch sehr unterschiedlich. Und das hat so reingehauen und das hat so einen Spaß gemacht. Und wir haben diese ganze Geschichte, die ja ursprünglich in England spielt, auch in dem Ruhrgebiet vergleichbaren in einer vergleichbaren Umgebung. Wir haben das ins Ruhrgebiet gelegt. Also 6 Arbeitslose aus dem Ruhrgebiet, die meisten haben auf der Zeche gearbeitet und die jetzt das ist ein Stück, das ist einfach so gut geschrieben. Unsere Adaption ist super geworden. Und das spielen die Jungs heute noch. Die sind alle 11 Jahre älter geworden. Aber die ziehen sich mit einem Spaß aus. Und da habe ich bei denen, als ich das inszeniert habe, habe ich bei diesen schwierigen Geschichten, ich habe nur mit Sonnenbrille gearbeitet.
Warum?
Naja, damit die denken, ich sehe das nicht.
Haben die sich geschämt? Hatten
nein,
die überhaupt
nicht.
Damit? Ich meine, wenn man so
nicht
auf die Bühne geht, ist
nein,
doch
die haben sich überhaupt nicht geschämt. Die haben ihr Gedöns, also du probst und danach ziehen sie sich dann auch nicht wieder an, sondern stehen vor dir und man unterhält sich über, wie macht man das, wie macht man das? Und ständig ist der kleine Freund in Schwingbewegung.
Aber spielt Körper irgendwann auch keine Rolle mehr?
Naja.
Auf der Bühne dann vielleicht schon. Ich weiß es nicht.
Naja, das ist ein Stück, deswegen finde ich es auch so gut, wo die Jungs plötzlich, weil sie strippen müssen in dem Stück, ihre Körperlichkeit diskutieren und sich zu dick, zu alt, zu scheiße finden oder einfach Angst haben, dass die Frauen, die sich solche Stücke, also solche Chippendales oder so angucken, dass die sie auslachen werden. Also das fand ich dann auch interessant als Frau, dass auch Männer sich über solche Sachen eben Gedanken machen können.
SWR1 Best of Leute 2017. Fritz Keller ist Winzer, Weinhändler, Hotelier. Er arbeitet in Oberbergen im Kaiserstuhl und er ist Präsident des SC Freiburg. Was er macht, macht er mit großer Leidenschaft. Seine Weine wurden mehrfach ausgezeichnet. Der SC Freiburg gehört zu den beliebtesten Fußballclubs in Deutschland. Mitte August war er zu Gast in SWR1 Leute bei Michel Ries und er hat erzählt, was für ihn ganz besonders wichtig ist.
Menschenliebe, weil Wein verbindet, Gastronomie verbindet und Fußball verbindet. Es gibt nichts auf der Welt, zum Beispiel wie Fußball, wo alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Geldbeutel so verbindet wie Fußball. Und das ist einfach, bei Wein soll es auch so sein, dass es auch preiswerte Weine gibt, bis eben teuerste Weine. Das ist alles im Abbild. Aber das Schönste ist es, die Menschenliebe, um mit Menschen zu kommunizieren und Spaß an anderen Kulturen zu haben. Das ist das Wichtigste, auch kulinarisch.
Welche Rolle spielen Geduld und Ruhe?
Nicht immer ist das allein ausschließlich. Ab und zu ist auch die Unruhe gefragt und ab und zu ist auch mal die Emotion gefragt, wo man Gas geben muss. Aber bei allen Gedanken muss man sich immer überlegen, geht es um heute? Denn heute muss man genießen, kleins klar. Aber ich darf heute nicht alles ausgeben, sodass ich morgen noch bestehen kann. Und beim Verein zum Beispiel ist für mich das Wichtigste. Die meisten Mitglieder beim SC Freiburg sind länger Mitglied bei uns, beim SC Freiburg, wie da sie verheiratet sind, länger Mitglied, wie da sie in der Schule waren, länger Mitglied, wie da sie zu Beruf gehen. Und das ist eine Heimat.
Wie schwer ist es manchmal für Sie, gelassen zu bleiben, wenn man mitbekommt, dass immer und immer wieder andere Vereine mit mehr Geld kommen und Ihnen die guten, ausgebildeten jungen Leute wegkaufen?
Ja, man muss ja ehrlich sein, wir machen ja das auch ein bisschen mit kleineren Amateurvereinen und die sollen ja auch etwas davon haben. Also wir sind nicht mehr ganz die Sardine im Haifischbecken, sondern wir sind jetzt schon ein größerer Tümpler. Aber es ist auch Teil des Geschäfts und es tut auch weh. Ja? So ein Maxi Philipp, der einem mal ins Herz gewachsen ist, den man über Jahre beobachtet hat, der gewachsen ist an Persönlichkeit und dann muss er eines Tages gehen. Also das ist dann auch zum Heulen. Aber es ist auf der anderen Seite, es ist auch eine Art Geschäftsmodell mit dem Geld, das wir dann ernten, dass wir dann auch wieder in neue Spieler reinbringen und investieren wieder in neue, um neue Persönlichkeiten zu entwickeln. Aber auch um unsere soziale Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft gerecht zu werden.
Gibt's außerirdisches Leben im Universum? Der Urknall, das Weltall und das Leben sind für Josef Martin Gassner die spannenden Fragen. Der Astrophysiker, Mathematiker und Kosmologe aus Landshut ist ein Meister darin, komplexe Erkenntnisse einfach und verständlich zu erklären. Das hat er auch Mitte August in SWR1 Leute bei Michel Ries gemacht und machte das anhand eines Apfels.
Wir haben ja gerade gehört, dass die Sonne ungefähr so, sagen wir großzügig, 700.000 Kilometer Radius hat. Und stellen wir uns mal vor, dieser Radius, dieses Gebilde wäre jetzt hier in meiner Hand. Dieser Apfel.
Apfel in Ihrer linken Hand.
Genau. Dann wäre in diesem System, wenn wir das skalieren, unser Planet im Verhältnis etwa so groß wie ein Reiskorn. Und die Originalentfernung in diesem Maßstab, die wäre jetzt 10 Meter. Das ist schon mein erster Eindruck, wie einsam wir da draußen unsere Bahnen drehen. Und sagen wir mal so, ja, 5 Meter weiter wäre der Mars, da wollen wir irgendwann mal hin. Und sind wir großzügig so 400 Meter ungefähr. Also wenn man sich mal so ein Sportstadion vorstellt, das wäre jetzt vielleicht unser Sonnensystem. Und jetzt ist doch die interessante Frage, wo ist unser allernächster Nachbar da draußen? Der nächste Stern, der Blick über einen Gartenzaun. Also wo müsste man den nächsten Apfel platzieren in diesem Maßstab? Und dann kommt man zu der interessanten Antwort, das wäre 700 Kilometer hinter Moskau. Nur mal, um zu erahnen, ansatzweise, von welchen Größenordnungen wir hier sprechen. Es ist ja oft, wird das dann in Lichtjahren ausgedrückt, das wären jetzt 4,3 Lichtjahre ungefähr. Ein Lichtjahr, um das vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, wäre jetzt, wir sitzen jetzt hier in Stuttgart im Studio, wäre die Entfernung von hier nach Berlin etwa.
Und wir sprechen jetzt in diesem Zusammenhang nur über ein Universum, richtig?
Na, hier reden wir jetzt erstmal von einem Sonnensystem und von einer Galaxie. Dann haben wir ein Universum mit 10 hoch 11 solcher Galaxien. Und ich fürchte, so wie Sie die Frage anmoderieren, wollen Sie auf Multiversen hinaus?
Ist das so? Gibt es sowas wie Paralleluniversen auch noch?
Tja, ob es sowas gibt, das wissen wir nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass wir aus unserem Universum hinaus nicht schauen können. Also wir sind immer Innenarchitekten in diesem Universum. Wir beschäftigen uns mit dem Mobiliar, wir vermessen das, machen und tun. Aber wir haben jetzt kein Fenster nach draußen. Wir können jetzt nicht schauen, sind wir alleine oder sind wir irgendwie ein Gebäude in einer Reihenhaussiedlung? Was ist da eigentlich los da draußen? Es gibt Anhaltspunkte immer wieder mal, wo diese Frage dann aktuell wird mit Multiversen und solchen Geschichten. Zum Beispiel gibt es eine Sache in diesem Universum, in dem wir leben, da sind die Dinge so perfekt eingestellt, dass es Leben geben kann. Man nennt es die Feinabstimmung. Die Dinge sind so fein aufeinander abgestimmt und man stellt fest, wenn man da ein bisschen wackeln würde an diesen Naturkonstanten oder an diesen Kräften, dann wäre plötzlich Leben nicht mehr möglich. Und dann gibt es jetzt ein Modell, da sagen die natürlich, okay, da gibt es jetzt einen Schöpfergedanken in dem Ganzen, der hat das so eingestellt. Und dann gibt es die naturwissenschaftliche Variante und die sagen, dann gibt es unendlich viele Universen. Wenn es unendlich viele gibt, dann sind auch welche drunter, wo es so genau passt. Und in all denjenigen, wo es nicht gepasst hat, da ist auch niemand, der sich darüber wundern könnte, dass es nicht gepasst hat.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Wie lebt man weiter, wenn man einen Menschen getötet hat? Sascha Bisley verletzte mit 19 Jahren einen Obdachlosen so schwer, dass der an den Spätfolgen starb. Im Knast fing er an, Verantwortung zu übernehmen und arbeitet heute für Jugendämter und gibt Kurse zu Gewaltprävention. Im August war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und hat erzählt, wie er heute damit umgeht, dass er einen Menschen totgeschlagen hat.
Ich versuche es nicht mehr zu verdrängen und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass ich mich mit der Tat sehr intensiv auseinandersetze, ein Buch drüber geschrieben habe, in Schulklassen gehe, davon berichte. Ich glaube, das sorgt dafür, dass ich das sehr kontrolliert in Erinnerung behalte. Ich glaube, das wird sonst mein Leben zerstören. Das wäre sonst nicht möglich.
Kann man mit sowas komplett abschließen?
Nein. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das können. Wahrscheinlich gibt es die, aber für mich ist es undenkbar. Also mir hat diese Vergebung meines Opfers erst das Leben, das ich jetzt führe, ermöglicht. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Dieses Opfer hat etwas sehr Bemerkenswertes gemacht. Jonathan hat in ihrem Gerichtsverfahren ausgesagt. Er hat für sie ausgesagt. Ja. Und er hat den Richter um ein mildes Urteil gebeten. Warum hat er das gemacht?
Das frage ich mich bis heute. Aber ich glaube, so eine Teilerklärung dafür wäre, Jonathan selbst wurde von der Polizei als unangenehmer Obdachloser, wie sie sich damals geäußert haben, beschrieben. Jemand, der sehr viele Vorstrafen hatte, auch in Gewaltdelikten. Und in den Briefen, die wir uns gegenseitig geschrieben haben, hat er des Öfteren erwähnt, dass er sich sehr gut in meine Lage hineinversetzen kann und eigentlich ganz genauso gewesen ist früher. Und er einfach nachvollziehen kann, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war und mir verzeiht. Es hätte jeder sein können.
Mussten Sie Ihr Leben komplett umkrempeln, dann auch mit der Gefängniserfahrung im Hintergrund? Oder hat es gereicht, an ein paar Stellschrauben irgendwie ein bisschen was zu drehen?
Ich glaube, grundlegend sollte man sich selbst verändern können. Das Leben verändert sich dann automatisch nebenher. Alte Gewohnheiten, vielleicht auch Wertesysteme neu überdenken und einfach ehrlich zu sich sein. Ich habe eingesehen, dass ich ein Vollidiot gewesen bin, dass ich mein Leben mit Mist und Dreck verbracht habe und dass nur ich daran schuld war. Nicht falscher Umgang oder schlechtes Elternhaus oder nicht in den Arm genommen worden zu sein, sondern dass ich einfach an vielen Punkten die falschen Entscheidungen getroffen habe. Das passiert nur Idioten.
Kann man das alte Leben, kann man die alten Werte, kann man auch die alten Freunde einfach entsorgen?
Nicht ganz einfach, aber der Versuch ist es auf jeden Fall wert und bei mir hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Also 25 Jahre Straffreiheit sind da schon mal ein guter Beweis für mich. Das habe ich früher nicht mal einen Monat hinbekommen. Und ich glaube, dass dieses Umfeld natürlich ganz wichtig ist für den Nährboden, der sowas möglich macht. Aber wie schon gesagt, ich glaube, die Hauptentscheidung liegt bei einem selbst. Und wenn man das nicht möchte, dann tut man Dinge auch einfach nicht.
Also der für mich entscheidende Satz, den Sie vorhin gesagt haben, war, ich war derjenige, der absolut schuld dran ist und der verantwortlich ist. Und nicht die Umstände, absolut, und die falschen Freunde, ja, oder wer auch immer.
Ich habe im Gefängnis so viele Menschen kennengelernt, die immer gesagt haben, ich bin unschuldig hier, ich habe einen schlechten Anwalt gehabt oder eigentlich war ich gar nicht der Täter. Nee. Da, so kann man keine Resozialisierung starten.
Kriegen Sie raus, wen der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer hier meint? Das war mal eine Schlagzeile in der französischen Presse.
Wieso kriegt eine arbeitslose Polin den Nobelpreis? Ich meine, dadurch wurde der Nobelpreis berühmt. Weil jetzt alle gucken, wieso kriegt eine arbeitslose Polin so einen hohen Preis?
Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer aus Heidelberg sprüht vor Begeisterung für Wissenschaftler. Gott und der Urknall treffen sich zwei Gene, der kleine Darwin, Einstein für die Westentasche, heißen nur ein paar seiner inzwischen 65 Bücher. Als er Ende August zu Gast war, stellten die SWR1-Hörer den Wissenschaftshistoriker vor die Aufgabe, spontan etwas über die Wissenschaftler zu sagen, deren Namen sie per Mail ins Studio schickten. Nadja aus Ettlingen wollte zum Beispiel über Marie Curie mehr erfahren.
Marie Curie ist natürlich eine großartige Frau, die 1903 den ersten Nobelpreis für eine Frau bekommen hat, für Physik damals, zusammen mit ihrem Ehemann. Und dann hat sie sogar noch einen zweiten bekommen. Also sie kommt ja aus Warschau ursprünglich. Und bei Madame Curie kann man eine Menge jetzt erzählen.
Zum Beispiel, das ist ja das, was man nachlesen kann. Vielleicht können Sie uns jetzt das liefern, was man vielleicht gar nicht so weiß, was ein Spezialwissen ist, mit dem man heute Abend protzen kann.
Spezialwissen ist, dass sie hat ja nach dem ersten Nobelpreis ihren Mann durch einen Kutschenunfall verloren. Der war plötzlich Witwe. Und sie war aber so verzweifelt, dass sie sich darauf eingelassen hat, so mit Leuten, die behaupteten, mit Toten sprechen zu können, zu verkehren. Also sie hat so Medien versucht zu ermitteln, um zu sehen, ob es da irgendeine Verbindung gibt.
War Marie Curie esoterisch?
Nein, es ist ja so, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie hat ja Radioaktivität erforscht und Radioaktivität ist unsichtbar. Und wenn die unsichtbare Strahlung so viel Kraft ausüben kann, wie radioaktiv tun kann, warum soll es nicht noch eine andere unsichtbare Kraft geben, die von den Toten kommt? Da hat sie sich darauf eingelassen. Das ist ein ganz vernünftiger Ansatz, der dann aber widerlegt worden ist. Und dann hat sie davon sein gelassen. Allerdings, die Geschichte geht weiter. Sie ist ja noch eine attraktive Frau gewesen, hat sich dann verliebt in einen Kollegen und hat offenbar auch Briefe ihm geschrieben. Als sie den zweiten Nobelpreis bekam, war man der Meinung, dass sie den nicht annehmen durfte, weil sie gewissermaßen die Moral, also im Sinne der damaligen Moral, unmoralisch gehandelt habe. Alles lächerlich. Aber um die Curie, was ich noch wichtiger finde, als sie den Nobelpreis bekam, 1903, den ersten, da war sie arbeitslos. Sie war sozusagen nichts anderes als eine schlechtere Assistentin ihres Mannes. Also, und trotzdem hat die französische Presse damals geschrieben, wieso kriegt eine arbeitslose Polin den Nobelpreis? Ich meine, aber dadurch wurde der Nobelpreis berühmt. Weil jetzt alle gucken, wieso kriegt eine arbeitslose Polin so einen hohen Preis? Das ist eine spannende Sache.
Ich denke gerade noch an der Geschichte, ja, das glaube ich, wo Sie sagen, sie hat eben geglaubt, mit Toten sprechen zu können. Sie haben ja auch geschrieben, Gott und der Urknall. Deswegen stellt man sich oft die Frage bei vielen Wissenschaftlern, waren sie in irgendeiner Form gläubig oder nicht? Wie war das bei Marie Curie?
Bei Marie Curie mit Sicherheit nicht. Aber an dieser Stelle hat sie versucht, also sie war überzeugt von der Kraft der Wissenschaft. Und das ist natürlich auch eine Überzeugung, die geht dann über das reine Wissen, das reine rationale Treiben hinaus. Sie glaubte an das Gute, das aus der Wissenschaft kommt. Und sie glaubte auch, dass die Menschen, die Wissenschaft betreiben, keinen persönlichen Vorteil davon haben sollten, also keine Patente nehmen sollten, sondern dass das etwas zum Wohle, Guten der Menschheit gemacht werden kann. Und wenn Gott überhaupt etwas mit den Menschen will, dann dass es ihnen gut geht. Und das wollte die Curie auch.
Der SWR1 Leute-Jahresrückblick. Als ein deutscher Staatsanwalt auf dem Straßenstrich in Palermo tot aufgefunden wird, ist das ein Fall für die Anti-Mafia-Ermittlerin Serena Vitale. Petra Reschi hat die Romanfigur erschaffen. Die preisgekrönte Investigativjournalistin schreibt inzwischen nur noch in Romanform über die Mafia, weil sie selbst bedroht wurde. In SWR1 Leute erzählte sie Anfang September über ihren neuesten Fall bei aller Liebe. Es geht um die Geschichte der Mafia mit der Flüchtlingskrise und der Kirche. Und dafür musste sie sich nur von der Realität inspirieren lassen.
Also mich interessierte gerade dieses Begotte an diesem Diskurs. Ja, jetzt gerade was das mit Flüchtlingszentren betrifft, dieses Menschen retten und dann aber gleichzeitig sie eigentlich ausnutzen und sie als Rohstoff zu benutzen.
Eine Ware, mit der gehandelt wird.
Genau, mit der man Geld machen kann. Das fand ich irgendwie total spannend an dem Thema. Also Flüchtlingsindustrie eigentlich. Und das fand ich, weil es wird ja immer so, alle tragen auf der Zunge sozusagen das Edle und dass man sich aufopfert, aber das ist Geschäft, das gemacht wird mit dem Mafia. Darüber redet keiner.
Inwiefern war das in Italien ein Skandal?
Naja, bei dem letzten jetzt eben, das war das in Crotone, der große Skandal. Und das ging natürlich irgendwie durch die Presse, dass dieser eine Priester, der unter anderem dabei war, das Ganze zu organisieren und der dann auch falsche Rechnungen ausgestellt hat und oder sowas. Natürlich ist das immer noch ein Skandal und dass das halt beim Essen gespart wurde. Und dann kriegen die auch eben halt, die sollen ja eigentlich normalerweise auch so ein kleines Taschengeld kriegen, die Flüchtlinge. Und das wird dann auch gestrichen und dass sie einfach auch physisch ganz unter schlechten Bedingungen da leben müssen.
Gab es Konsequenzen?
Natürlich, es gab Verhaftungen. Nee, das ist ein ganz guter Staatsanwalt, den ich auch kenne. Und da denke ich mal, da wird schon einiges passieren. Also dass zumindest dieses Geschäftsmodell in der Form, weil es gerade da ging es um große Flüchtlingszentren. Es gibt aber auch andere, die so netzartig arbeiten mit ganz vielen kleinen Flüchtlingszentren. Das war eigentlich gedacht, um diese Sachen zu vermeiden. Aber selbst da gibt es auch schon Veruntreuung. Also es ist einfach immer, es geht im Wesentlichen um die Veruntreuung öffentlicher Gelder. Das ist einfach ein Business, was die Mafia schon ganz lange praktiziert. Seit Jahrzehnten.
Es klingt jetzt eigentlich so simpel, die Struktur, die Sie da ja auch erkennen und die Muster. Und dann denkt man auch als Laie, ja, dann müsste man doch auch ganz einfach eingreifen können. Aber genau das passiert aufgrund politischer Dinge, Sie haben es eben schon erläutert, einfach nicht.
Ja, ja, weil einfach die Mafia, es ist ja gelungen, also in Italien nun ganz massiv, die Mafiosi richtig ins Parlament einzuschleusen. Ja?
Seit 25 Jahren.
Genau. Ja. Und dann eben halt die entsprechenden Gesetze. Und das haben wir also beobachten können in den letzten 25 Jahren wieder, die Mafia ihre Gesetze durchgesetzt hat. Also es gab ja dann 92 diese sogenannten Verhandlungen zwischen Staat und Mafia. Da gab es eine richtige Liste, die Mafia aufgestellt hat, als sozusagen Bedingung dafür, dass jetzt irgendwie diese Attentate aufhören würden. Und diese Liste ist sozusagen, also eine Abschaffung der Hochsicherheitshaft beispielsweise, die ist Punkt für Punkt abgearbeitet worden von den einzelnen Parteien. Ja, von Parteien und zwar nicht nur von Berlusconi, sondern auch von Unterstützung. Es war ja genau wie in Deutschland eine große Koalition im Grunde, die nur nicht offiziell war, die 25 Jahre lang regiert hat. Und die haben diese Punkte abgearbeitet.
Petra Reschi lebt in Venedig. Ihr Roman Bei aller Liebe ist inzwischen der dritte über die Mafia und ihre Geschäfte in Italien und Deutschland.
SWR1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Vor 3 Jahren ist Andreas Fahrt den kompletten Rhein durchgeschwommen und in diesem Jahr den Tennessee River. 1049 Kilometer in 34 Tagen. Rekord. Der Chemieprofessor von der Hochschule Furtwangen will so die Bevölkerung für sauberes Wasser sensibilisieren. In SWR1 Leute bei Michael Ries hat er im September erklärt, warum er für die kürzere Strecke des Tennessee Rivers dennoch länger gebraucht hat.
Er fließt leider deutlich langsamer als der Rhein. Der Rhein hat maximal 9 Stundenkilometer Fließgeschwindigkeit. Und wenn Sie selber 5 Stundenkilometer schwimmen, dann sind Sie mit 14 Stundenkilometern unterwegs. Und das rechnet sich natürlich am Ende. Der Tennessee River hat nicht mal eine Meile pro Stunde Fließgeschwindigkeit gehabt, als ich da war. Es war schon besser, aber es war jetzt ziemlich lange Zeit ohne Regen. Und er hat wenig Wasser geführt und er hat 9 Stauseen. Chickamauga, Pickwick, LaFort Loudoun und so weiter. Und der längste am Fluss noch, der Kentucky Lake, mit über 100 Meilen Länge. Da steht das Wasser. Und das ist
also das ist die Erklärung dafür. Dadurch, dass sich in diesen großen Seen das Wasser einfach dann ausbreitet, geht ja der Fluss verloren im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gibt, wie gesagt, 9 Staudämme. Das Wasser ist unheimlich breit. Es werden welche Seenlandschaft. Es ist kein Fluss mehr zu spüren, keine Strömung. Ist ja auch schön, weil es wird Hydroelectric Power gemacht, also Wasserkraftwerke sind da angesiedelt, die umgehend mit Strom versorgen.
Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie langsamer unterwegs waren, logischerweise. Gab es auch Vorteile beim Schwimmen, dass der langsamer langsamer fließt, der Fluss?
Es gab eigentlich keine Vorteile. Wellen gab es genauso in den großen Seen wie am Rhein auch. Hohe Temperaturen, deutlich wärmer als der Rhein, fast 10 Grad wärmer.
Bis zu 30 Grad Wassertemperatur. Habe ich noch nie gehört gehabt, dass ein Fluss so warm sein kann. Wie kommt das?
Wir sind in den Südstaaten, Hochsommer, August. Es ist draußen unheimlich heiß gewesen, auch über 30 Grad. Und dann wärmt sich natürlich ein stehendes Gewässer entsprechend auf. Also ein Meter unter der Oberfläche war es schon deutlich kühler, aber ich bin auf der Oberfläche geschwommen, naturgemäß. Und da war es natürlich entsprechend heiß. Ab und zu bin ich auch ein bisschen runtergetaucht, um mich abzukühlen. Oder wir haben mit Eispacks den Neoprenanzug gefüllt, richtig mit Eiswürfel vorne und hinten. Das war dann eine angenehme Kühlung.
Warum haben Sie bei diesen hohen Wassertemperaturen nicht einfach auf den Anzug verzichtet?
Ja, nach 8 Stunden und am Ende waren es dann 27 Grad. Wenn ich ihn ausgezogen habe, war ich eigentlich ausgepowert und hat gefröstelt. Dann habe ich einen Passiv-Sampler an meinem Bein getragen. Den wollte ich auch nicht mit Sonnencremes verschmutzen.
Ist das Passiv-Sampler?
Der hat die Stoffe im Wasser aufgenommen, die darin gelöst sind. Die adsorbieren an einer Membran. Die muss ich ja irgendwie am Körper befestigen. Das habe ich über so eine Neoprensocke am Neoprenanzug befestigt. Außerdem bietet der Neoprenanzug natürlich Sonnenschutz. Ich wollte mich nicht alle halbe Stunde mit Sonnencreme einschmieren und dadurch die Analytik verfälschen.
Start war in Knoxville in Tennessee, Ziel dann in Paducah, Kentucky. Welche Phase auf den gut 1000 Kilometern war für Sie am schwierigsten?
Am schwierigsten war Fluss, der lange Stausee. Aber da bin ich ja fast schon zu Hause, in Anführungszeichen, gewesen. Und den habe ich dann zusammen mit Unterstützung meiner Söhne, die teilweise mitgeschwommen sind und vorausgeschwommen sind. Dann kann man sich auch mal nur auf Füße konzentrieren und nicht auf die Umgebung, die teilweise gar nicht zu sehen war, weil der Fluss, der See so breit war. Und das hat mich dann bis zum Ziel geführt.
Gab es irgendwann mal eine Situation, wo Sie gedacht haben, so, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf?
Leider schon am zweiten Tag, als der Körper so malträtiert war, dass ich Hautöffnungen hatte durch den Abrieb vom Neoprenanzug. Und ich war noch nicht darauf eingestellt, 18 Meilen, 20 Meilen am Tag zu schwimmen mit Muskelkater. Da habe ich gedacht, was jetzt ist alles so gut organisiert. Die Camps sind angemietet, wo wir untergebracht sind. Jetzt musst du trotzdem weitermachen.
45 Jahre im Bundestag. Wolfgang Schäuble war Bundesfinanzminister, Innenminister, Fraktionsvorsitzender und jetzt Bundestagspräsident. Vor der Wahl im September war er zu Gast in SWR Leute Spezial und da gab es einen Fragebogen, den alle Spitzenkandidaten beantworteten. Erste Frage, was ist das letzte Bild auf Ihrem Smartphone?
Oh, ich fotografiere auf meinem Smartphone eigentlich nie. Das macht meine Frau gelegentlich und meine Kinder sehr häufig, zumal ich mein Smartphone... Ich habe ein dienstliches Smartphone und habe auch die ganze Software des Ministeriums drauf. Und da sind, glaube ich, meine Sicherheitsexperten gar nicht so furchtbar interessiert daran, dass wir weitere Apps auf diesem Smartphone nutzen.
Das geht auch ohne App, das Fotografieren, aber Sie fotografieren damit nicht?
Ja.
Können Sie den Satz vervollständigen, ich bin stolz?
Den Satz zu vervollständigen fällt mir schwer, weil mir das Wort Stolz in meinem Sprachgebrauch als badischer Protestant ein bisschen schwerfällt. Wir machen es immer eine Nummer kleiner. Ich habe ja auch vorher als mein Motto, glaube ich, angegeben, nimm dich nicht so wichtig.
Was würden Sie sagen, was ist ein tolles Ziel, was Sie erreicht haben, dahingehend gefragt?
Na, das Tollste war natürlich politisch gesehen, dass ich an der deutschen Einigung teilhaben durfte, also sie auch mitgestalten durfte. Mit dem Vertrag zur deutschen Einheit, auch zuvor in der Vorbereitung durch die Beziehungen zur DDR, für die ich als Kanzleramtschef bei Bundeskanzler Helmut Kohl zuständig war. Und mit derselben Leidenschaft arbeite ich daran, dass wir Europa bei all den Schwierigkeiten weiter auf dem Weg halten, durch ein starkes, handlungsfähiges Europa für Deutschland eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Welche Eigenschaft mögen Sie an sich so überhaupt nicht?
Ich bin manchmal ungeduldig, aber mit zunehmendem Alter gelingt es mir besser, mir das abzugewöhnen.
Sind Sie denn immer noch Fußballfan?
Ja, aber ich verbringe natürlich nicht mehr so viel Zeit damit zu. Aber Fußballfan bin ich schon. Ich bin einigermaßen zufrieden, dass der SC Freiburg nicht verloren hat gegen Dortmund mit 10 Mann. Ich war traurig, dass der VfB gestern verloren hat. Und für Bayern München schlägt mein Herz auch noch ein bisschen. Aber das hat etwas abgenommen, weil mir die Entwicklung in dem hochbezahlten Spitzenfußball auch zunehmend Sorge macht.
Hat sich dann Ihre Meinung dahingehend geändert? Sie wurden mal gefragt, was Sie denn gerne machen würden. Bundeskanzler, Bundespräsident oder Präsident des FC Bayern? Damals sagten Sie, wissen Sie es noch?
Ja, wahrscheinlich habe ich gesagt, Präsident des FC Bayern. Ja.
Was würden Sie heute sagen?
Ja gut, wenn Sie die Frage wenn man nach den Regeln der Klugheit eine Frage beantwortet, dann kann man die Frage, ich möchte gern Bundeskanzler oder Bundespräsident sein, als Politiker gar nicht mit Ja beantworten. Deswegen immer noch Präsident des FC Bayern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Mit 17 stürzt Max Rinneberg auf einer Treppe und verliert sein Gedächtnis. Bis heute, 9 Jahre später, kann er sich an nichts erinnern, was vor dem Treppensturz sein Leben war. Max Rinneberg war Mitte September zu Gast in SWR1 Leute und erzählte, wie es ist, von einem Leben zu hören, was er selbst nicht als gelebt empfinden kann.
Da hört man eben etwas von der fremden Person, die sich aber auch nicht wehren kann und sagen kann, nee, das ist eher so und so gewesen. Ein bisschen schwierig für mich. Weil ich dann doch immer so ein bisschen in den Leben eines Fremden herumwühle und krame, der eben nicht sagen kann, stopp, so weit und nicht, eben nicht weiter. Und das fällt schwer manchmal.
Das glaube ich. Wie hat sich denn Ihr Leben, der Alltag verändert im Vergleich zu dem, ich nenne es jetzt mal das erste Leben?
Im Vergleich kann ich da gar nicht groß ziehen, da ich eben nicht den alten Alltag kenne. Heute, wie gesagt, ganz entspannt, locker gucken, was passiert.
Was machen Sie beruflich?
Ich bin heute Barchef im Golfhotel und dort auch als Weinsommelier tätig. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Da geht's abends, nachmittags erst richtig los bei mir.
Wäre das ein Beruf, den Ihre Eltern früher für Sie vielleicht auch gesehen hätten oder wie hätten die reagiert?
Eher weniger. Damals war ich in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten und das muss mir auch wohl früher extrem viel Spaß gemacht haben. Das wollte ich auch unbedingt machen. Wenn ich mir so einen Lebenslauf anschaue, den ich immer mal wieder schreibe, da sehe ich das eben auch, dass das Ziel war, auch hinzuarbeiten. Und eben auch viele Praktika früher gemacht in dem Beruf, was ich mir heute gar nicht vorstellen kann.
Das ist so merkwürdig zu hören, wenn man sagt, ja, das kann ich mir heute gar nicht vorstellen. Ja. Was für Fragen tauchen da bei Ihnen auf?
Ich frage mich tatsächlich, was soll mir daran Spaß gemacht haben? Wenn ich heute meine Steuererklärung mache, dann stöhne ich eher. Und früher muss das wohl dem Typen ganz viel gebracht haben. Und ja, irgendwie auch Lust und Laune, da vielleicht ein Schippchen dem Finanzamt zu schlagen.
Haben Sie da auch geforscht, was in einem Hirn alles passieren kann? Wollten Sie dahingehend auch für sich Klarheit haben?
Man versucht, da einen Ansatzpunkt zu finden, um da zu gucken, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Aber das ist so umfangreich und so wenig erforscht, dass es dann eher immer mehr Fragen gibt und eher Verzweiflung auslöst.
Das heißt, die Ärzte konnten Ihnen dahingehend auch gar keine große Hilfe sein?
Nicht viel, nein.
Was haben Sie da erlebt von Ärzteseite?
Ratlosigkeit und Erstaunen, dass es das tatsächlich gibt. Die meisten haben dann tatsächlich gesagt, das kennen sie ja aus dem Schulbuch.
Haben Sie andere Menschen getroffen, denen es ähnlich geht wie Ihnen?
Ja, es gibt eine Selbsthilfegruppe Amnesie, die ist in Bielefeld, die trifft sich alle Vierteljahr. Das tat gut, dort mit Gleichgesinnten im Raum zu sitzen. Muss man wenig sagen, man weiß, wie der andere sich fühlt und man fühlt auch, dass die anderen einen verstehen. Was mich überrascht hat, ist, dass doch jede Amnesie ganz anders ist. Also es gibt immer irgendwo Parallelen, aber jede Amnesie, jeder hat so seine eigene Einschränkungen und manche wissen eben auch noch was, manche wissen auch vieles nicht mehr und das macht es eben auch für mich dann manchmal ein bisschen schwer greifbar, warum das jetzt so ist, wie es ist.
Und das Schwierigste vermutlich auch, das anzunehmen, dass es so ist, oder?
Ja, am Anfang natürlich sehr schwer, fragt man sich, warum ich und warum muss das denn jetzt auch sein, aber am Ende des Tages ist es auch eine ganz große Chance.
Eins gehört.